Ich freue mich, dass ich wieder hier heute bei euch, hier vor euch stehen kann. Ich kann nicht so viel sitzen, weil ich immer noch Probleme mit der Bandscheibe habe. Aber ich bin dankbar, dass ich hier sein kann, dass ich gehen kann, dass ich euch sehen kann und dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und in Solingen, da bin ich Pastor. Nur zur Info, für die, die es nicht wissen. Da fangen wir gerade mit einer ganz neuen Predigtreihe an. Frühling für die Seele. Frühling für die Seele heißt es. Und ist das nicht schön? Wer heute nicht spazieren war, der ist selber schuld, oder? Die Sonne, das ist ja, das hebt die Stimmung, ja? Und ich sehe auch heute hier, die Bude ist voll. Weil einfach das Wetter so schön ist, da kann man nicht zu Hause bleiben, da muss man einfach auch in den Gottesdienst gehen. Und die Sonne tut so richtig gut. Ne? Und übrigens ist heute meteorologisch, ein schwieriges Wort, meteorologischer Frühlingsanfang. Und das Leben kehrt zurück, oder? Ist es nicht herrlich? Das Leben kehrt zurück. Und unser Thema für heute ist, es ist Zeit zum Wachsen, weil wir gucken raus in die Natur, und ich habe da mal ein Foto aufgenommen bei mir um die Ecke. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht eine Blütenpracht jetzt? Diese ganzen Krokusse und dann hier die Schneeglöckchen, ist das nicht wunderbar, oder? Und bald kommen auch überall die Tulpen. Die Natur erwacht. Und das braucht doch auch unsere Seele. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, nach den vielen grauen Tagen, da kommen auch graue Gedanken irgendwie. Und irgendwie schlagen ja diese Tage, wenn du mittags schon das Licht anmachen musst, um zu gucken, was auf deinem Teller liegt beim Mittagessen. Ja? Das ist doch ein schwieriger Tag. Und deswegen braucht auch unsere Seele braucht Frühling. Und wir brauchen Zeit zum Wachsen. Und wir wollen hören, was Paulus uns da auf dem Weg gibt im Kolosser 2. Und ich habe gedacht, weil das gerade im Iran so schwierig ist, wollte ich unseren iranischen Bruder bitten, komm nochmal nach vorne. Du liest uns auf Farsi, Kolosser 2.
Kolosser 2.
Ja? Ja. Die Verse 6 bis 10. Und wir folgen hier auf Deutsch.
پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به ایمان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید، در او ریشه بگیرید و رشد بکنید، همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید. مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه‌ای که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که بالاتر از همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شده اید.
آمین. آمین. Habt ihr alles verstanden? Ist ja alles klar. Es geht um Wachstum. Es ist so wichtig zu wachsen. Wer nicht wächst, mit dem stimmt was nicht. Und ich meine jetzt nicht, ab einer ganz bestimmten Alter wächst man in andere Richtungen, als wenn man jung ist. Ne? Aber es geht nicht darum, es geht um, wir müssen im Glauben wachsen. Und um das zu tun, gibt es ganz bestimmte Voraussetzungen, die uns hier der gute Paulus mit auf dem Weg gibt in Kolosser 2. Und es gibt ganz, ganz klar, sagt er, ihr müsst wachsen, Leute, im Glauben. Und er fängt an: Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Also die erste Grundbedingung ist, dass ich Jesus Christus angenommen habe. Wenn man da in den Grundtext, in den griechischen Grundtext reinguckt, wir sagen ja immer, Du musst Jesus annehmen. Du musst dich für Jesus entscheiden. Das stimmt ja auch irgendwie, ne? Aber hier in diesem Text im Griechischen, das griechische Wort dort bedeutet eigentlich, dass wir es empfangen. Ich muss Jesus empfangen in meinem Leben. Ich muss diese Botschaft, die ich höre, sagen, jawohl, das will ich. Das ist die Grundvoraussetzung überhaupt fürs Wachstum. Diese überlieferte Lehre übernehmen und sagen, jawohl, dazu stehe ich. Es geht also nicht so in erster Linie, ich entscheide mich für Jesus, ich nehme ihn an, sondern darum, dass man Christus und die über ihn überlieferte Botschaft empfängt. Und dass wir Jesus zu unserem eigenen Heiland werden lassen. Dass er uns unser Leben heil machen darf. Dass ich nicht denke, ich laufe in die Kirche, ich laufe in die Gemeinde und dann muss Gott ja mich so annehmen, wie ich bin. Sondern dass Jesus meine Beziehung zu Gott heil machen darf. Jesus Christus, sagt er hier, ja. Er sagt, ihr habt Christus Jesus angenommen. Es geht, Christus heißt Messias. Das heißt, er ist der Retter, er ist mein Retter. Und dass wir Jesus als euren Herrn angenommen haben. Jesus darf mein Herr sein. Nicht mehr ich habe das Sagen in meinem Leben. Nicht mehr ich entscheide, was ich mit meinen Finanzen mache. Nicht mehr ich entscheide, welchen Weg ich gehe. Nicht mehr ich, sondern Jesus. Er darf der Herr sein und ich, Paulus sagt von sich, ich bin ein Sklave Christi, ein Sklave. Wir sagen das schöner, ne? Diener, wir sind ein Diener Christi. Aber wenn ein Herr sagt, tu das, dann muss der Diener das tun. Wenn der anfängt, mit seinem Herrn zu diskutieren und sagt, ich habe die Schuhe schon gestern geputzt, ich will sie heute nicht nochmal putzen, dann würde der Herr sagen, was bist du denn für ein Diener? Geht ja gar nicht. Jesus den Herrn sein lassen. Er darf in mein Leben hineinsprechen, was gut ist und was böse ist. Und ich staune darüber, wie viele Christen heutzutage entscheiden, was gut und was schlecht ist. Wo sie sagen, das in der Bibel, das ist gut. Und das in der Bibel, das geht gar nicht. Und man selber fängt an zu unterscheiden, was gut und was schlecht ist im Wort Gottes. Aber es geht nicht darum, was ich denke, was ich will, sondern was Jesus will. Ich gehöre nicht mehr mir. Ich gehöre nicht mehr mir. Ich gehöre Christus. Ich gehöre ihm. Und dann sagt er, und seid tief verwurzelt in ihm. Tief verwurzelt. Das sind doch mal Wurzeln, oder? So ein Baum. Wahnsinn, ha? Und die Frage heute Abend ist, wohin strecke ich denn meine Wurzeln? Die Wurzeln, was machen die Wurzeln für eine Pflanze? Sie versorgen ihn mit Wasser, sie versorgen mit Nährstoffen. Die Pflanze kriegt Kraft aus den Wurzeln. Und natürlich würden wir alle sagen, natürlich, unsere Wurzeln sind in Jesus. Aber stimmt das immer? Ist das nicht so, dass wir unsere Wurzeln auch mal so ein bisschen woanders hinstrecken? Dass wir denken, naja, ich brauche auch Geld zum Leben, also werde ich meine Wurzeln zum Geld ausstrecken, zum Reichtum. Oder dass Menschen mich mögen, dass ich die Wurzeln dahin ausstrecke und versuche, bei allen beliebt zu sein. Oder, Hauptsache gesund, ne? Dass ich alles dafür tue in meinem Leben, dass meine Wurzeln dahin strecke, dass ich gesund bin. Oder etwas, was ich auch in Gemeinden erlebe, leider, dass Leute ihre Wurzeln dahin strecken, zu Macht. Machtspielchen in den Gemeinden. Wer hat das Sagen hier? Das kann man so ganz subtil machen, ne? Ja, dann spende ich halt nicht mehr, ne? Wenn ihr nicht macht, was ich will. Oder ich komme nicht mehr. Wo strecken wir unsere Wurzeln hin? Die Wurzeln, die geben mir Kraft. Aber die Wurzeln geben mir auch einen Wert. Sie geben mir sogar Motivation. Wenn ich meine Wurzeln nach Geld ausstrecke, werde ich alles tun, um mehr Geld zu kriegen. An was sagt Paulus nein? In Jesus müssen die Wurzeln sein. Das Verrückte ist ja, wenn du woanders deine Wurzeln hinsteckst, dann kann das zum Teil sogar klappen, dass es dir Wert, Kraft und Motivation gibt. Kann passieren. Aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Wenn ich dem Geld nachlaufe, wenn ich nur um Anerkennung, dass alle Leute happy sind über mich, wenn ich gesund sein will und wenn ich Macht habe. Warum ist es also so wichtig, dass wir unsere Wurzeln in Jesus haben? Weil wir die Nahrung dann bekommen, weil wir das bekommen, was unsere Seele braucht. Und wenn man so einen Baum sieht, wir sehen jetzt so ein paar Wurzeln an der Oberfläche, aber wo sind die meisten Wurzeln? Unter der Erde. Und das macht den Baum auch standfest. Es gibt ja so Bäume, die treiben Wurzeln aus, nur so an der Oberfläche, an den Seiten. Und wenn dann ein Wind kommt, wenn dann ein Sturm kommt, knicken die schnell um. Und ich erlebe so viele Christen, die haben Wurzeln ausgetrieben, die haben viele Wurzeln, aber die gehen nicht in die Tiefe, die gehen nur so oberflächlich. Und dann kommen Probleme, dann kommen Sorgen, dann kommen Ängste und schwupp fallen sie um. Und gerade im Sturm zeigt sich, wie wichtig Wurzeln sind. Und wenn wir nicht tief in Jesus verwurzelt sind, wird jedes Windchen, wird jedes Problem uns umhauen. Aber wenn unsere Lebenswurzeln tief in Jesus eingeschlagen sind, werden wir jedem starken Sturm standhalten können, weil Jesus uns da hält mit den Wurzeln. Ich liebe ja so Wissenschaftssendungen. Und da gibt es eine Dokumentation über den deutschen Wald. Und das Irre ist, die Bäume sind miteinander vernetzt durch ihre Wurzeln. Und da gibt es Pilze dazwischen. Und die vernetzen dann die Bäume. Und wir denken ja immer so, Bäume, so ein totes Stück Holz, oder? Aber Pustekuchen, die Bäume kommunizieren miteinander. Wenn ein Baum Borkenkäfer zum Beispiel bekommt, sagt dieser Baum den anderen Bäumen, Leute, Achtung, ich habe Ungeziefer. Und die können auch natürlich sehr eingeschränkt, können so ein bisschen Abwehrmechanismen bilden. Und sie sind miteinander verbunden. Im Wald gibt es Internet. Die sind miteinander verbunden. Verrückt, oder? Ist doch verrückt. Und ich habe gedacht, genau das ist doch das, was wir auch haben, wenn wir unsere Wurzeln in Jesus hineinstrecken, sind wir mit Jesus verbunden. Tiefe Verbindung. Und auch untereinander, miteinander verbunden in Jesus. So gibt uns diese Wurzeln Nahrung, Kraft, Stärke, Halt, dass wir mit Gott und untereinander verbunden sind, in ihm verwurzelt sein. Wir erhalten Nahrung und Kraft für die Seele und sind mit Jesus vernetzt. Und er sagt dann, durch Jesus müsst ihr auferbaut werden. Was heißt das denn, auferbaut werden? Das heißt, dass unser Glaube wachsen muss. Und Stillstand ist in diesem Fall Tod. Stell dir mal vor, du nimmst ein Samenkorn, gehst in deinen Garten, gräbst ein Loch, legst es da rein, machst es zu, gießt es schön. Nächsten Tag gehst du hin und guckst, nichts zu sehen. Gießt es wieder, tust auch ein bisschen Dünger drauf. Und so geht ein Tag, eine Woche, mehrere Monate, ganz viel Zeit drauf und da kommt nichts. Da wirst du doch sagen, was habe ich da für eine Saat? Warum geht die nicht auf? Was ist da falsch? Stillstand ist tot. Wenn es nicht wächst, dann passiert nichts. Und wir müssen fest im Glauben werden, um zu wachsen. Und das sage ich immer wieder. Wir müssen die Bibel kennen. Wir müssen wieder zurück zur Bibel. Wir müssen wieder das ernst nehmen, was da drin steht. Wir müssen es lesen, liebe Geschwister. Wir müssen es lesen. Nur dann können wir wachsen. Nicht, dass man hat so seine Lieblingsstellen, ne? Man sagt, das lese ich gerne und das ist ein bisschen schwierig und so in der heutigen Zeit. Aber wir müssen zurück, dass wir unser Lebensstil durch die Bibel, durch das Wort Gottes prägen lassen. Das, was ich sage, was ich denke, was ich trinke, wie ich meine Beziehung gestalte, das muss alles vom Wort Gottes her geprägt werden. Die Gemeinde damals in Kolosse, die hatten ein Problem, die sind gut gestartet. Epaphras hat diese Gemeinde gegründet, jemand, der durch Paulus zum Glauben gekommen ist. Paulus war nie in der Gemeinde. Und dann kam Irrlehre in die Gemeinde und die waren nicht fest im Wort. Die haben sich durcheinander bringen lassen. Und deswegen reist der Epaphras nach Rom, wo Paulus im Gefängnis lag, und hat ihm seinen Frust gesagt. Und Paulus hat diesen Brief jetzt geschrieben und hat gesagt, ihr müsst an dieser Botschaft festhalten. Und wie schaffen wir es, diese Botschaft nicht aus den Augen zu verlieren? Und Paulus nennt hier eine simple, ganz simple, aber sehr effektive Methode, um an Jesus und seiner Botschaft zu glauben. Er sagt, und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Überfließen. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist das Schlüsselwort. Denn wenn ich dankbar bin und auf das schaue, was Jesus getan hat, dann bleibe ich an seiner Lehre dran. Dankbarkeit hilft mir, immer wieder neu klarzumachen, was Jesus getan hat und was er jetzt auch noch tut. Man muss auch mal nörgeln und jammern dürfen. Ja, aber da darf es nicht stehen bleiben. Sondern Dankbarkeit ist der Schlüssel dazu. Und wie sieht es mit meinem Gebetsleben aus? Mein Gebetsleben mit Dankbarkeit ist oft so. Tröpfchenweise. Da kommen so ein paar so, ah ja, ich muss ja noch danken. Ah, danke Herr für die Sonne heute. Danke für mein Essen. Amen. Ach so, und dann kommen die Bitten. Und Herr, das brauche ich und das muss sein. Und da siehst du noch. Und dann kommt noch das, Jesus. Und dann noch das. Und dann noch das. Und das. Und Jesus. Die Bitten, die stehen Schlange, aber meine Dankbarkeit kommt tröpfchenweise. Was sagt er hier? Im Text? Überfließend, überfließend. Wenn jemand dir so Kaffee einschenkt, das ist überfließend. So sollen wir danken, dass es überfließt. Und das wird man uns auch anmerken. Da werden Leute um dich herum sagen, du bist so dankbar, das ist echt interessant. Wo kommt das her? Weil du deinem Herrn dankst. Weil er dir die Augen öffnet für das, wie du beschenkt bist, was er für dich getan hat, was er jetzt tut und was er tun wird. Und das ist der Schlüssel, sagt er. Aber lassen wir uns nicht beirren, denn es gibt ja auch Wachstumshindernisse. In Kolosser 2, Vers 8 warnt uns Paulus, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und den leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Also, Paulus sagt, ich habe lange Zeit im Schwabenland gelebt, da sagt man, aufpasse, aufpasse, seht zu, Achtung, da kommen Dinge, die wollen uns etwas rauben, sagt er hier. Rauben wollen sie uns. Was wollen sie uns denn rauben? Das Geld? In Kolosser 2, Vers 3, da heißt es nämlich, wir müssen aufpassen, nicht beraubt zu werden. Denn in Kolosser 2, Vers 3 heißt es, in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In Jesus. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Lassen wir uns das nicht rauben. Jesus, um den geht es. Und manchmal kommen Leute mit gut klingenden Gedanken. In der Neuen Leben-Übersetzung heißt es menschliche Gedankengebäude. Und im Endeffekt sind das leere Versprechungen und sogar Betrug. Da heißt es dann, du bist, was du leistest. Du musst dir Gottes Gunst verdienen. Äußerliche Regeln machen dich geistlich. Solche Dinge. Und keiner, denke ich mal von uns, sind diese Gedanken fern. Wenn ich heute 2 Stunden stille Zeit mache, Bibel lese und bete. Wenn ich dann noch dem alten Mütterchen über die Straße helfe und dann singe ich sogar noch hier vorne mit beim Musikteam, dann muss doch Gott über mich glücklich sein, oder? Es sind Versuche, ohne Jesus klarzukommen. Das ist die Philosophie, das sind die Gedankengänge. Und wie viele Menschen da draußen sind da unterwegs, die sagen, bitte nicht mit Jesus, komm mir nicht mit Jesus. Man will ohne Jesus in seinem Leben klarkommen. Und das ist das, woran es kommt. Das ist so ungefähr so, als würde eine Blume sagen, ich verzichte mal auf die Biene. Danke, danke Biene, sehr nett von dir, aber ich bin jetzt emanzipierte Blume, ich schaffe das alleine. Ich warte auf den nächsten Windstoß, der dann meine Pollen weiterträgt. Ich brauche dich, Biene, nicht. Wird das funktionieren? Nein. Die Blume braucht Bienen und wir brauchen Jesus. Und dann, damit will ich Schluss machen, es gibt Wachstumsphasen. Habe ich jetzt auch gelernt. Da gibt es die Keimung unter der Erde. Der Samen nimmt Wasser auf, der Keimling bricht hervor und bildet erste Wurzeln und Blätter. Und dann gibt es das Wachstum. Die Pflanze konzentriert sich auf das Wachstum von Wurzeln, Stängeln, Blätter. Und durch Photosynthese wird dann Nährstoff gespeichert. Und dann gibt es die Blüte und Stäubung, die schönste Zeit für uns, wenn wir sehen, wenn alles um uns herum blüht und grün ist und so. Umstellung von Blatt auf Blütenbildung. Blüten werden entwickelt, bestäubt und befruchtet. Und dann geht es sogar noch weiter. Dann kommen nämlich, und das ist der Herbst, ne? Oder der Spätsommer, die schönen Äpfel, die roten Kirschen, das leckere Obst, die Frucht- und Samenentwicklung. Nach der Befruchtung entwickeln sich Früchte und Samen. Und dann kommt zum Schluss die Samenreife, heißt das. Die Samen reifen aus und bei einjährigen Pflanzen, die sterben dann. Und bei mehrjährigen Pflanzen und Bäumen, dann zieht sich die Energie zurück und es kommt eine Ruhephase, bis es wieder losgeht. Und wenn wir jetzt mal gucken, in welcher Phase befindest du dich denn gerade so in deinem geistlichen Wachstum? Es gibt verschiedene Phasen. Und in der Gemeinde wird immer gepredigt, Frucht, Frucht, Leute, haben wir auch gehört, Johannes 15, wenn ihr nicht Frucht bringt, dann ist was los. Aber in welcher Phase befinden wir uns? Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht so lange. Und von Jesus ist vielleicht in deinem Leben auch noch nicht viel zu sehen. Du bist quasi unter der Erde, ne? Und du musst erstmal Wurzeln bilden. Du musst Jesus einfach besser kennenlernen. Du musst dein Leben nach Gottes Willen erstmal ausrichten. Aber vielleicht bist du auch in der Wachstumsphase, dass du Gottes Wort besser kennenlernen und Schritte im Glauben wagen musst. Schritte im Glauben wagen. Wenn wir das nicht tun, dann verrottet unser Leben. Wenn wir in einer Phase stecken bleiben, verrottet unser Leben. Wenn ich in der Keimung stecken bleibe, unter der Erde, weil ich als Keim sage, ach, hier ist es so schön kuschelig warm, warum soll ich nach da oben? Das ist doch Blödsinn, ich bleibe lieber hier. Nein, so ein Keim wird unter der Erde verrotten, wenn er nicht anfängt zu wachsen. Und dann kommt natürlich die Fruchtphase. Die Blüte erstmal, die Blüte. Und seine von Gott gegebenen Gaben und Fähigkeiten entdecken. Was hat Gott in mich hineingelegt und was kann ich anderen antun? Was kann ich mit meinen Gaben und meinen Fähigkeiten dem anderen dienen und helfen und Gott zur Verfügung stellen? Und dann kommt die Frucht, ne? Sich für Jesus und das Reich Gottes einsetzen. Und ganz zum Schluss die Ruhephase. Und ich kenne von vielen Geschwistern, die älter sind und sagen, ich kann nicht mehr. Ich würde gerne noch blühen. Ich würde gern noch Frucht bringen, aber ich kann nicht mehr. Und Gott gönnt dir die Ruhephase. Du darfst ruhen. Und dann wird es auch eine neue Zeit geben, wo wir wieder wachsen und aufblühen werden, nämlich in der Ewigkeit. Aber wir dürfen auch uns gegenseitig zugestehen, dass jetzt mal eine Ruhephase ist. Und ich brauche kein schlechtes Gewissen dabei haben. Dennoch, obwohl ich das gesagt habe, ist Wachstum wichtig. Wachstum muss sein, ne? Sonst gibt es nämlich das hier. Sieht nicht so schön aus, ne? Totholz. Totholz. Der Einzige, der sich da wohlfühlt, ist der Borkenkäfer. Und Paulus schließt hier mit, oder es läuft auf eine Sache hinzu, nämlich Vers 9 und 10. Und da heißt es dann, denn in Christus ist die ganze Fülle des Göttlichen greifbare Realität geworden und hat sich mit ihm verbunden. Das ist Vers 9. Damals in der Gemeinde in Kolossä waren Leute, die waren Gnostiker, so hießen die, die haben gesagt, alles Geistliche, Gott ist Geist und das ist alles gut. Und alles Materielle, das, was wir anfassen können, vom Körper hin bis die Dinge, das ist alles schlecht. Und du musst eine besondere, Erleuchtung haben, dann wirst du gerettet. Und Paulus sagt, totaler Käse, totaler Quatsch. Jesus war wirklich Mensch, 100% Mensch. Aber Jesus, sagt er hier auch, die ganze göttliche Fülle lebt in Jesus. Jesus ist 100% Gott. Das mein kleines Gehirn, ich weiß nicht, wie es mit eurem Gehirn ist, aber ich kann das nicht fassen, wie passt das denn? 100% Mensch, 100% Gott, wie passt das zusammen? Aber Paulus sagt, wenn wir Jesus sehen, wen sehen wir dann, wenn wir auf Jesus blicken? Den himmlischen Vater. Er sagt, wer mich sieht, sieht den himmlischen Vater. Ich und der Vater sind eins. Jesus war der zum anpackenden Gott mitten unter uns. Wir sind in der Passionszeit. Das wollten wir nicht, wir Menschen. Wir wollten nicht so einen konkreten Gott. Lieber so ein Gefühl, lieber so eine Idee, lieber so eine Philosophie, aber doch nicht ein Gott zum Anfassen. Das ist doch viel zu konkret und den müssen wir weg mit ihm. Und Paulus sagt, das ist, genau darum geht es. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus ganz erfüllt. Wenn du mit Jesus lebst, ist diese göttliche Realität in dir erfahrbar. Und es geht um Jesus. Jesus ist der Herr über alle Herrscher und über alle Mächte. Und gerade wenn ich an Iran denke, gerade wenn ich denke an Ukraine, wenn ich an die anderen, Afghanistan und Pakistan denke, das müssen wir und im Licht sehen, dass Jesus der Herr ist über alle Herrscher. Im Danielbuch heißt es, er setzt Regierende ab und setzt Regierende ein. Er hat die Macht, heißt es hier. Er hat die Macht. Deswegen müssen wir doch beten, dass er seine Macht zeigt. Dass er zeigt, dass er der Herr immer noch, auch über Putin, über Trump und wie sie alle heißen. Er ist der Herr. Jesus, um ihn geht es. Und in ihm wollen wir unsere Wurzeln hineinstecken. Er kommt nicht als Idee, er kam nicht als Idee, als Gefühl oder Vision in diese Welt. Gott kam in Jesus in einem wirklichen menschlichen Körper. Und in ihm kommt die ganze Fülle, also kein Defizit, die ganze Fülle kommt in Jesus, die göttliche Fülle kommt zu uns. Er ist und bleibt, der er gesagt hat. Und Jesus bleibt der Herr über Herrscher und Mächte. Jetzt könnt ihr ja sagen, Dirk, schön geredet, aber was bringt mir das? Deswegen, konkrete Schritte. Also, meine Wurzeln in Gottes Wort vertiefen. Eine neue Woche. Dass wir wirklich uns hineinknien in das Wort Gottes. Dass wir uns klar werden, nicht tröpfchenweise danken, überfließend. Und dass wir etwas mutig für Jesus wagen. Und dass ich mein Denken von Jesus korrigieren lasse. Was ist menschlich gedacht? Wo ist menschliche Philosophie am Werk? Kann ich ja nur wissen, wenn ich die Bibel kenne. Und vor allen Dingen den Schatz in Jesus für mich neu entdecken. Den Schatz in Jesus für mich neu entdecken. Und dann kommt Frühling in meine Seele. Meine Seele wacht auf und wächst. Amen. Amen. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist und dass wir, wenn wir auf dich schauen, unseren himmlischen Vater sehen. Dass, wenn wir dich reden hören, unserem himmlischen Vater reden hören. Danke, dass du den Weg frei gemacht hast, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist und dass niemand von uns zum Vater kommt, außer durch dich. Danke, dass du Wahrheit bist, dass du das Leben bist, dass wir aufblühen dürfen in deiner Gegenwart. Danke, dass wir uns ganz tief mit unseren Lebenswurzeln in dich hineingraben dürfen und dass du uns Sicherheit, Nahrung, Standfestigkeit gibst, dass wir mit dir verbunden sein können. Danke, dass du uns befreist zum echten Leben. Wir loben dich und unser Wunsch ist es, zu wachsen, Herr. Und lege du doch dein Finger dahin, wo wir Korrektur brauchen. Sprich du zu uns durch dein Wort. Hilf, dass wir uns deinem Wort wieder aussetzen und dass du zu uns reden kannst. Danke, dass du das willst, Herr. Und danke, dass wir auf dich schauen dürfen und dass du uns alles gibst, was wir zum Leben brauchen und zum Wachstum. Wir loben und ehren dich. Und Herr, wir möchten nochmal an dieser Stelle auch für die Menschen im Iran beten, Herr. Da kommen viele Menschen zum Glauben an dich gerade. Danke für diese Gnade. Danke, dass du sie beschützen kannst bei all diesen Angriffen. Wir beten auch, dass Freiheit kommt für das iranische Volk, Herr. Dass du die Regierung absetzt und eine neue einsetzt. Du, Herr. Wir haben das in unserem eigenen Land erlebt, dass du gewaltfrei die DDR beendet hast und dass eine Freiheit gekommen ist. Und Herr, wir möchten dich einfach bitten, dass du das auch tust für den Iran, Jesus. Danke, dass wir dir das bringen dürfen. Du bist der Herr über alle Herrscher und du hast die Macht dazu. Erbarme dich. Amen.